Es wird von mir aus keine lange Predigt werden. Aber eins, er hat es geahnt. Zwei, drei. Ich denke, danke schön, Simon. Den dritten Advent, den gibt es ja eigentlich nur einmal im Jahr. Deswegen würde ich ein bisschen komprimieren, aber die Essenz wird bleiben. Seid ihr hier alle im Raum und natürlich auch aus der Ferne gegrüßt? Ich weiß nicht, Jumbo, ja, auch nach Tansania zu unserem Missionsehepaar Maurer. Ja, sind da? Jumbo oder Karibu? Ja? Sehr schön. Wenn wir heute am dritten Advent kurz zurückblicken, tja, wieder so gut wie ein Jahr vergangen. Ein Jahr der Geburtswehen, wie man so sagt, in vielerlei Hinsicht. Die ganze Welt liegt im Wehen und im Seufzen. Überall ertönt der Ruf nach Hilfe, nach einem Ausweg, nach Erlösung und zunehmend auch der Ruf nach einer richtig starken Hand. Und gerne teile ich ein paar Gedanken mit euch, die mich im Moment etwas bewegen. Doch, da will ich nicht drauf verzichten. Ich will zuvor noch einen Gast unter uns begrüßen. Deswegen guckte ich eben gerade, eigentlich könnten noch andere, ja, das ist mir ja schon klar, aus Wien, aus Österreich, war zwei Nächte jetzt bei mir und es hätten auch noch fünf Schweizer dabei sein können, aber okay. Ja, Kai, steh du mal kurz auf. Wenn du weißt, King Kai, danke dir. Okay. Du musst nicht nach vorne. Ich erzähle ein bisschen kurz was. Und er ist auf einer Stippvisite in Mönchengladbach. Er wollte noch einmal seine fast 90-jährige Mama im Altenheim besuchen. Und sehen, und beide, seine Mama und er, sind eben Gottes Kinder. Sie ist schon 6 Jahre dort in Gladbach. Und sie werden sich in dieser Adventszeit wirklich nicht zum letzten Mal begegnen. Das weiß auch Kai. Wie tröstend, diesen Gedanken aber am Advent, am dritten, bewegen zu dürfen. Kai, ganz kurz noch zur Person, war etliche Jahre im Leitungsgremium unserer Gemeinde in Mönchengladbach. Exzellent, deine damaligen Protokolle, unvergesslich, klasse. Und vor etwa 20 Jahren, kleines Wortspiel, holte ihn seine Holde nach Wien. Sein Sohn Jan, der heißt auch so, fast so groß wie du oder noch größer. nach Wien, und sein Sohn Jan ist 16 Jahre jung und misst derweil auch knapp 2 Meter. Was meint ihr, was sein Sohn wohl gerne an Sport treibt? Basketball. Kann man auch heute Millionär werden. Heute Nachmittag hebt der Flieger nach Wien ab. Und komm gut in deiner Wahlheimat an. Und nimm herzliche Grüße mit aus der Christusgemeinde in Neukirchen. Danke an Christine für das famose Adventsgebäck, hat er mitgebracht. Dankeschön. Lasst mich ein paar Verse lesen. Verfasst hat sie der Evangelist des Alten Testamentes. Wer ist das denn? Ja, Jesaja. Jesaja 35, keine Sorge, hat nur 10 Verse. Freuen wird sich die Wüste, jubeln das dürre Land. Die Steppe wird singen vor Freude, sie ist aufgeblüht, ein Meer von Lilien. In voller Blüte steht sie da, die Wüste, und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden, immer noch die Wüste, prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Scharonebene, dann wird jeder die Herrlichkeit und die Pracht des Herrn wieder unseres Gottes sehen. Stärkt die kraftlosen Hände. Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und euch zu befreien. Dann bekommen die Blinden ihr Augenlicht wieder und die Tauben können hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die Steppe, Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden, wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Grasen, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man Heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten, sie ist nur für das Volk des Herrn bestimmt. Wer auf dieser Straße reist, kann sich nicht verirren, auch wenn er sich nicht auskennt. Also ist kein Pfad, sondern ist ein Highway to Heaven, würde ich mal so sagen. Kein Löwe liegt auf der Lauer. Der Löwe wird zu dieser Zeit kein Fleisch fressen, deswegen muss er nicht auf der Lauer liegen. Auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen betreten diese Straße. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurück, von Freude ergriffen, jubeln vor Glück. Kommen sie heim. Trauer und Sorge sind für immer dabei. Boah. Jesaja 35. Lohnt sich mal öfters zu lesen. Allein schon die Wortwahl. 1, 2, 3, 4 mal Freude. 1, 2, 3, 4 mal Jubel. Da jubeln ja Sachen, wo man denkt, mir ist das mal immer schon mal wieder vorgeworfen. Klaus Dieter hätte eine Umschreibung für Fantasie. Er hätte eine verminderte, reduzierte Realitätsaufnahme, so etwa. Könnte man ja auch hier meinen. Ne? In diesem, hier sei ja irgendwie ein Joint geraucht und schreibt dann sowas nieder, ja. Da passt doch vieles nicht zusammen. Ja, und Gesang kommt auch noch zweimal, glaube ich, dazu. Das war die Übersetzung Hoffnung für alle. Herr, zeig uns dein königliches Wirken und Walten. Bringe uns Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mache uns still und rede du. Also wir hören einen der ganz, ganz großen Zukunftstexte aus dem Propheten Jesaja, Altes Testament. Da ist die Rede von der Wiederheimkehr des Volkes, noch bevor es überhaupt rausgeschickt wurde. Ja, es wird gesprochen von diesem Wiederherstellen Israels. Da wird hingewiesen auf das erste Kommen des Messias Jesus Christus. Aber da wird auch das dritte Kommen des Messias ins Visier genommen. Es wird dir fragen, warum das zweite, lässt das zweite aus. Das zweite Kommen des Herrn in den Wolken zu seinen Gliedern wird nicht im Alten Testament thematisiert. Das bleibt erst Paulus vorbehalten. Deswegen das dritte Kommen, wenn der Herr sichtbar auf dem Ölberg wiederkommt. Ölberg in Jerusalem. Da ist die Rede von der äußeren Wiederherstellung, von der wunderbaren Aufrichtung der Herrschaft Gottes, seines zukünftigen Friedensreiches. Ich habe es ja schon mal ganz kurz kommentierend angesprochen. Also das Millennium mit allen schöpferischen Veränderungen. Ja, da ist die Perspektive bis auf die letzten Blätter der Bibel drin. Offenbarung 21. Also ein riesiger Bogen, in einer schönen poetischen Fassung. Ja, einer der ganz, ganz großen, tiefen, profunden, weitreichenden Zukunftstexte des Propheten Jesaja, eindeutig. Und so schön, wie es sich für uns liest, man kann ja darin schwelgen, habt ihr auch ganz kurz auch mal rein grammatikalisch mitbekommen, der wird mit wenig Substantiven gearbeitet, mit wenig Hauptwörtern. Hier wird alles in die Verben gesteckt. Wenn ich mit Verben arbeite oder schönen Adjektiven, dann bin ich näher an dem Geschehen dran. Substantive, Hauptwörter, große Wörter haben mehr so eine analytische, wenn gerne bei Analyse eingesetzt, aber nicht, wenn das Herz bewegt werden soll. Wenn ich einen Bericht schreiben soll, ja, wenig Emotionen, viel Hauptwörter, am besten ganze Schachtelsätze. Das hier ist nicht der Fall, kurze Sätze. Hier redet einer richtig aus dem Herzen. Also, das hörte sich damals schön an, hört sich auch für uns schön an, aber jetzt, so schön das ist, ein Text muss sich bewähren. Erst recht ein biblischer Text muss sich bewähren. Sonst ist er Fata Morgana, hohle Luft. Denn wir sollten wissen, dieser Text aus Jesaja 35 war in eine ganz reale Situation hineingesprochen. Das darf man nicht vergessen. Und die sah gar nicht so rosig aus damals. Wir heute ja auch nicht. Bei denen aber noch schlechter als bei uns heute vergleichsweise. Wir haben ja ungefähr eine Ahnung, in welcher Zeit unser Text hineingesprochen worden ist. Jesaja, dieser große Prophet im 8. Jahrhundert, vorchristlichen Jahrhundert, spricht in eine Zeit hinein, wo entweder das Nordreich Israels mit den 10 Stämmen, die Geschichte kennt ihr schon, komplett untergegangen ist oder gerade am Versinken ist. Eine riesige, große Weltmacht hat sich nämlich aufgebaut. Gigantisch. Ich würde sagen, ein völkischer Tsunami. Das assyrische Weltreich. Die Assyrer waren ein Volk, das im Altertum im mittleren und nördlichen Zweistromland lebte, also im heutigen Nordirak, am Mittellauf des Tigris, im heutigen Gebiet der Kurden. Und die Assyrer zeichneten sich aus durch kriegerische Aktivitäten. Ihre Könige trugen unter anderem den Titel König von Sumer und Akkad. Ihr Hauptgott und ihre Hauptstadt hatte den gleichen Namen, nämlich Assur. Die abgeschlagenen Köpfe hängte ich rings um die Stadt in die Bäume. Zitat liest man in einem Kriegsbericht von König Assur-Nassirpals über einer seiner unzähligen Eroberungen. Also anderen gefangen lässt der assyrische Herrscher Hände abschneiden, Nasen und Ohren abschneiden, also bestialisch, unmenschlich. Das Heer der Assyrer war eine Kriegsmaschine von bislang unbekannter Effizienz. Neben Infanterie, Kavallerie, Streitwagen gab es Spezialeinheiten, Pioniere, Belagerungsexperten und, so wie auch damals schon, eine Art Fremdenlegion, die gefürchtete Sagulute. Und die kriegerischen Assyrer schmiedeten das erste Großreich des Orients. Selbst Ägypten musste sich zeitweise den Herrschern von Assur beugen. Ja? Also wir merken schon die märchenhafte Pracht. Der Paläste von Nimrod und Ninive, auch im Assyrerreich, war mit fremdem Gold erkauft. Dann kam der Untergang durch Babylon. Und als sie angriffen beim vierten Versuch, da erwiesen sich die Assyrer als zahnloser Tiger. Und die Babylonier zogen von Sieg zu Sieg. Also Nimrod, Ninive wurden Ruinen, öd und dürr wie eine Wüste, so heißt es in der Bibel. So, das ist die Situation damals. Höchst dramatisch, sehr dynamisch. Wenn wir von dem folgenden Text, also Kapitel 35, in den beiden folgenden Kapiteln 36 und 37 ausgehen, dann sieht man, dass nur wenige Kilometer nördlich von Jerusalem die Grenze des Assyrischen Reiches verlief, dessen Südgrenze. Versteht ihr? Die waren direkt vor der Haustür, die ich es gerade beschrieben hatte, die Bestien. Keine rosige Zeiten. Und im Süden von Juda, mit noch den beiden übrigen Stämmen, Juda und Benjamin, lag Ägypten. und es war die einzige übrig gebliebene Regionalmacht, mit der man noch rechnen könnte. Der Verstand sagt er jetzt. Der Kopf sagt, Assyrien ist die große Gefahr. Wir müssen mit den Ägyptern koalieren. Wir sollten unbedingt diplomatische Beziehungen aufnehmen mit Ägypten, um uns Assyrien vom Hals zu halten, um zu überleben. Seht doch, Nordreich ist schon weg. Assur kommt. Assur kommt. Nun kommt der Prophet Jesaja und sagt, gelassen, nee, nein, das ist zwar gut ausgedacht, aber nein, das sollt ihr nicht tun. Wir hatten es eingangs gehört. In still sein, kein Aktionismus heißt das, und in Vertrauen, keine eigenen Pläne als Plan Z und Y erarbeiten, falls der Plan A von Gott nicht hilft. Und in Vertrauen würdet ihr stark sein. Oh, das ist das Wort, das Gott euch gibt. Und merkt ihr, da kriegt unser Text einen ganz anderen Drive. Ne? Da heißt ja Vers 4, sagt zu denen, die ein geängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt, er kommt und wird euch retten. Er wird euch helfen. Doch man sieht überhaupt nichts, ja. Man sieht nichts. Und die, die ihre Bibel dabei haben, sind mal wieder im Vorteil. Congratulations. Denn wenn ihr, die Bibelwisser wissen einfach mehr, warum, weil sie beim Lesen ja ihren persönlichen, das persönliche Gegenüber haben. Dann gibt es die besten Infos. Ganz nüchtern einfach. Also, denn wenn ihr jetzt schaut, was in Jesaja 36, 37 folgt, dann erfahren wir davon einem Testfall. Gott kann man testen. Gott lässt sich testen. Gott kann man ausprobieren. Er ist so souverän, dass er sagt, bitte, bitte, testet mich, ob das, was ich sage, auch wirklich stimmt. Das kann, auch heute gilt das noch für jeden Menschen. Also dieser Testfall, dieses unseres großen Zukunftstextes aus Jesaja 35, ein Beispiel, dass Gott dies wirklich ernst meint. Denn in Jesaja 36 stehen die Assyrer dann doch endlich vor den Toren Jerusalems. Vor den Toren, sprichwörtlich, ja. Mit dem großen König Sanherib im Jahr 701. Jetzt wird's ernst. Ihr Lieben, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt die Nagelprobe. Ja, nun, was gilt denn? Gilt nun Jesaja 35? Gilt Jesaja 35? Gilt das? Er kommt, er wird euch helfen. Gilt es? Lest mal nach. 36 und 37, beide Kapitel sind ganz bewusst nicht vor, sondern hinter unserem großen Zukunftstext gestellt. Erst kommt die große, sage ich mal, Vision, Prophetie, und dann wird sie geprüft, und Gott zeigt in den beiden folgenden Kapiteln, in zwei Beispielen, man kann es nachlesen, 60 Versen, sage und schreibe 60 Versen in den beiden Kapiteln, einmal sind es 22, einmal 38, also in 60 Versen der beiden folgenden Kapitel wird die Angst geschildert, wird die Bedrängnis geschildert, wird die Not geschildert, ausführlich Dialoge zitiert angesichts der assyrischen Übermacht des Königs Sanherib. 60 Verse lang. Und für die Klärung des Problems braucht Gott auch 60? Auch nicht 16, auch nicht 6, sondern er sagte einen Vers. Den hatten wir ja vorgelesen. Da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat eigentlich Krefeld? Naja, ein bisschen mehr vielleicht, aber Thema von Gott her, Thema erledigt, Akte geschlossen. Boah, 60 Verse Not, ein Vers Klärung, gigantisch, der Schmuck ist vorbei. Doch könnte man sagen, ja, das ist ja nur ein Test, Zufallserfolg. Deswegen schließt Jesaja noch einen zweiten Test an, im nächsten Kapitel. Noch zwei Erfahrungskapitel an, insgesamt. Jetzt hier nehme ich Hiskia, der König von Juda, todkrank wurde. Wir hörten ja anlässlich des Heimgangs von Wolfgang, dass Jan das diese Geschichte aus diesem Kapitel zitiert hat, bezüglich seines Vaters. Er war schon kurz vorm Sterben. Und dann greift Gott ein, Jesaja 38, und heilt diesen König und schenkt ihm eine Lebensverlängerung von nochmals, wie wir wissen, 15 Jahren. Ich habe dein Gebet erhört, ich habe deine Tränen gesehen, und Hiskia, der Herr war bereit, mich zu retten. Also, die Kapitel 36, 37, 38, 39 sind Beispiele für die Wahrheit dieser großen Zukunftstexte auf der Ebene Israels. Dann kommt direkt danach der Einstieg in das große 40. Kapitel. Wir haben auch den dritten Vers vorher gelesen, ganz am Anfang. Und manche von euch können sich vielleicht erinnern, wie das dann anfängt. Es ideal gesetzt, tröstet, tröstet mein Volk. Angesichts von Jesaja 35, angesichts der Realität, Erfahrbarkeit, Sennacherib und Hiskia kann jetzt noch einmal ganz neu diese Botschaft verkündigt werden. Tröstet, tröstet mein Volk. Sagt meinem Volk diese gute Nachricht, die frohe Botschaft, das Evangelium. Der Zukunftstext ist also keine Nullnummer. Ist nicht hohl. Ist gefüllt, ist voll mit unserem lebendigen Gott. Jetzt hängen wir schon die ganze Zeit im AT. Was ist denn für uns? Wir leben ja im NT. Das Besondere an diesem Text ist ja, dass wir die kleine Schar, die Ekklesia, die vor Grundlegung der Welt Auserwählten und jetzt in unserem persönlichen Leben herausgerufenen durch den Heiligen Geist, dass wir in diesen großen Text mit eingeschlossen sind. Ich erkläre das gleich. Wir sind mit eingeschlossen. Dieses Mal macht es uns Gott ja in seinem Wort besonders leicht. Ich danke dir, Herr, ich danke dir. Die Brücke zu begehen, die von Israels Ebene zu der Gemeindeebene, AT zum NT führt, indem dieser Text, Jesaja 35, mindestens, wir haben heute den dritten Advent, also wie viel Mal? Ja, dreimal. Direkt zitiert wird im Neuen Testament. Und wir plötzlich begreifen Jesaja 35, ja, das gilt ja nicht nur für Israel damals und die große Heilsgeschichte dieses Volkes, sondern gilt auch für dich und Gott sei Dank auch für mich. Jesaja 35, kann man jetzt mit Recht sagen, ist auch ein Wort für die Gemeinde Jesu Christi, obwohl der Schreiberautor keine Ahnung damals hatte, wir alle seine Adressaten sind. Jesus nimmt diesen alttestamentlichen Gedanken auf im Gespräch mit Johannes dem Täufer. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Auch der Hebräerbrief nimmt Jesaja 35 auf, wo der müde gewordenen Schar mit all ihren Schwierigkeiten in der Christusnachfolge gesagt wird, noch durchzuhalten. Genau das. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Und zum dritten Mal wird Jesaja auf der letzten Seite der Bibel zitiert. Und da finde ich es einfach am schönsten. Ich liebe göttliche Zukunftsmusik, ja, weil ich weiß, das Stück wird gespielt werden. Ja, das ist so komponiert. Die Texte, Noten gibt es schon, aber keiner weiß genaues. Zum dritten Mal auf der letzten Seite, Offenbarung 21, ihr kennt das, wird meistens am Ewigkeitssonntag getextet, nämlich die Situation da, wo der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem beschrieben werden. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Eine schöne Melodie in Dur, die weitergeht. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Wunderbar, wunderbar. Auch wir dürfen den Text für uns verstehen. Was ist denn nun der Gedankengang? Nun, der ist eigentlich ganz elementar, ganz einfach. Man kann so sagen, wer Gott hat, hat Zukunft. Wir reden heute von der Zukunft, ja? Habt ihr ja mitbekommen? Der Text stammt ja, gerichtet einen Blick in die Zukunft. Wer Gott hat, hat Zukunft. Wer Gott nicht hat, hat keine Zukunft. Das wäre das Resümee. Wir wollen uns heute Morgen noch ein bisschen anschauen, noch etwas detaillierter wollen und zuerst überlegen, wie Zukunft nicht geht. Logischerweise sollten wir dann klar werden, wie Zukunft gelingt. Und schließlich wollen wir uns ja auch anschauen, dass wie Zukunft nicht nur theoretisch beschrieben werden kann, sondern wie sie auch belebt. Auch uns. Hier. Also zuerst, wie Zukunft nicht geht. Es ist eindrücklich, wie die Situation in Israel von unserem Text beschrieben wird. Wir haben es in der Bibellese gehört. Das geht nur vordergründig. Es geht nur vordergründig, aber da sind wir so anfällig. Es geht nur vordergründig um die äußere Misere von Land und Leute. Nur um die äußere. Wer hat heute Zukunft? Ich beschreibe mal das Äußere, was man überall in allen Medien liest und was geboren wird. Zukunft haben die, die ihre Bildungschancen frühzeitig und regelmäßig wahrnehmen. Zukunft haben die, die Zugang zu den Energiereserven haben. Zukunft haben die, die noch nicht uralt sind. Zukunft haben die, die eine gute Krankenversicherung haben. Zukunft haben die, die eine gute Altersversorgung eingerichtet haben. Wie gesagt, sind nur äußerliche Parameter für die individuelle persönliche Zukunft. Sie sind wichtig. Will ich damit auch gar nicht negieren. Doch in unserem Text geht es zutiefst um eine andere Dimension. Es geht um die geistliche Perspektive. Es geht um die tiefer liegende Frage, die liegt tiefer. Wer hat denn eigentlich Zukunft? Eigentlich Zukunft, wer? In unserem Text werden Menschen beschrieben, die kraftlos sind, weil gottlos. Die geistlos sind und deswegen weglos, ohne Weg. Ziellos, heillos leben müssen, und das gilt für die allergrößte Majorität der Menschheit derzeit. Die haben keine Zukunft. Es hängt an diesem schlichten, elementaren Satz aus dem Neuen Testament. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Zukunft ist in der Schrift ganz eindeutig geknüpft an den lebendigen Gott. Nur der hat Zukunft. Man führt heutzutage den Begriff, seit ein paar Jahren, den Begriff Erwartungsmanagement. Die Wissenschaftler haben ein Erwartungsmanagement, gerade was die Klimasituation angeht. Erwartungsmanagement in unserer Welt. Aus der Sicht der Bibel ist das klar, schon geklärt, ganz eindeutig. Das kann ehrenwert auch sein, wenn Weltmenschen sich darum kümmern. Das kann sogar gut gemeint sein. Das kann aus einem edlen menschlichen Ansatz kommen. Ja, wir müssen das global irgendwie hinkriegen. Wir müssen die Zukunft schaffen, auch gerade für unsere Nachfolgegeneration, meine Enkel, den und so weiter und so fort. Wir müssen uns eine Zukunft geben, wir müssen der Natur eine Zukunft geben. Alles richtig und im Detail auch irgendwie brauchbar, natürlich, klar. Ich trenne auch Müll. Aber in Bezug auf das Ganze eine absolute Nullnummer. Ich weiß, ein hartes Wort, aber es ist eine Nullnummer letztendlich. Wenn man es holistisch sieht, ganz einheitlich, göttlich, biblisch, keine Chance. Keine Chance. Mit den ganzen Diskussionen. Das erhöht ja auch die Ratlosigkeit der Wissenschaftler untereinander. Also in der geistigen Dimension keine Chance, in irgendeiner Art und Weise eine Zukunft hinzukriegen. Klare Vorgabe der Bibel. Seien es Weltanschauungen, seien es Ideologien, seien es Religionen, seien es Lebensstile, wie auch immer. Das Erwartungsmanagement der Schrift sagt uns, es bringt nichts. Es bringt nichts. Und unsere Erwartungen, glaubt mir, werden voll erfüllt. Und wer es nicht glaubt, der kann in ein paar tausend Jahre an Menschheitsgeschichte zurückblicken und wie der Mensch seit tausenden Jahren rudert, die Zukunft im eigenen Sinne in den Griff zu kriegen. Und je länger Menschen auf unserem Planeten leben, desto mehr sind sie ernüchtert. Hoffentlich ernüchtert. Hoffentlich, sage ich dazu. Das wäre der erste Schritt zur Buße. Leider folgt aus der Ernüchterung, die sich breit macht, ganz schnell das Gegenstück. Wisst ihr, was ich meine? Es folgt so ein euphorisches Pendant. Nämlich? Nein, das war ja schon die Anstrengung, die haben sie eingesehen, hinter sich gelassen. dann lasst uns essen und trinken, kaufen und verkaufen, heiraten und Kinder zeugen, denn morgen sind wir tot. Carpe diem, ich meine jetzt nicht das Altenheim, ja. Nutzt den Tag aus, jeden Tag, in dieser Art. Dann lasst uns das bisschen Leben, das wir haben. Wenn das nun alles ist, was Zukunft ist, dann lasst uns das bisschen irgendwie hinkriegen, halbwegs zusammenraffen, damit ich ein bisschen auf meine Kosten komme. Und irgendwann ist es dann so sowieso vorbei. Die große Idee, der große Gedanke, ach, vergiss es. Vergiss es. Da wird das Gebäude der Illusion verpufft, da ist der Idealismus weg. Die Suizidrate steigt und steigt und steigt und steigt. Die Weltanschauung ist harmlos und ich lebe so ein bisschen vor mich hin. Kokoning, Fachausdruck. Man kapselt sich ab. Das Gemeine ist, dass das nicht nur den Menschen passiert, die ohne den Sohn Gottes durchs Leben kommen wollen, dass das also nicht nur Nichtchristen passieren kann. Das kann sogar den Christusgläubigen passieren, je mehr sie von der Erwartung des Wort Gottes wegrutschen. Also immer mal wieder zur Bibel gegriffen. Je mehr sie sich lösen von dem, was Gott ihnen wirklich sagt. Ist nicht mehr modern, wir müssen es anpassen, der neuen Zeiten, man kann das nicht so nehmen, wörtlich, sondern mehr symbolisch, allegorisch und so weiter und so fort. Moderne Bibelkritik lässt grüßen. Also je mehr man das macht, das geht schleichend. Merkt man das gar nicht. Gut, dass man in einer Gemeinde ist, nicht isoliert. Da ist mal der Bruder, die Schwester, sagt, hallo, ich würde das jetzt mal vorsichtig. Vielleicht könnte es doch wieder auch anders sein, als du meinst. Ja? Guck da noch mal rein in die Bibel. Also, wer sich da so langsam, wer so abrutscht, abgleitet, abschmiert, sage ich mal, der wird letzten Endes bei wem landen? Bei sich selbst. Bei sich selbst. Wer bei sich selber landet, das klingt immer hohl. Der Betreffende merkt das vielleicht gar nicht so sehr, aber die anderen sagen ihm das Freundlichkeit nicht gleich, sagen ihm das erst später oder auch gar nicht. Das wird immer leer. Und viele Dinge haben wir ja mit viel, viel Energie gepusht. Und nachher war es wirklich wie heiße Luft, weg gewesen wie Dampf, wie eine Wolke, wie Rauch, war nichts. Kommt auch immer wieder im Bereich der Gemeinden vor. Aktionismus. Aber wie gelingt die Zukunft? Wie geht es denn nun dann, dass man sich fragt, wie kann das denn funktionieren? Wo liegt denn der Schlüssel? Wer ist denn der Schlüssel? Bessere Frage, wer ist denn der Schlüssel? Wer schafft denn die Veränderung von Jesaja 35? Von der Jesaja 35 spricht. Wer bringt die Wüste zum Blühen? Wer verwandelt denn? Wer kriegt denn die sogenannte Metamorphose, die Verwandlung hin? Wer baut denn diesen neuen Weg? Wer setzt den Bösen eine Grenze, dass eine Vergeltung geführt wird, ein Gericht den Schlussstrich zieht? Wer denn? Er kommt. Er kommt. Zweimal ganz bewusst heißt es, er kommt. Das ist niemand anders als der Messias, als der Christus, als der Gesalbte. Die Person, die Zukunft schafft, von der Johannes der Seher sagt, der da ist. Und der da war und der da kommt, nicht und sein wird, wie wir Menschen weisen, sondern der da kommt, der ist ja schon da. Er wird auch da sein. Er ist die entscheidende Person, an der die Zukunft hängt. Er ist es, Geschwister. Er ist es. Der Schlüssel ist er. Diese drei Worte behaltet bitte, wenn ihr sonst nichts mehr behaltet. Er ist es, er kommt. Und natürlich dürfen wir uns fragen, warum? Warum macht das mein Gott? Die Frage könnten wir noch lösen zum Schluss. Was ist das eigentlich für ein Gott? Gott lässt sich die Fragen gerne stellen. Er ist nicht beleidigt. Unser Gott ist im Himmel und er kann schaffen, was er will. So heißt es im Psalm 115, wieder ein Psalm, herrlich. Dem Hebräischen kommt eine Übersetzung noch näher. Kommt nicht drauf, wie man das auch noch was übersetzen kann, das noch für den Wortlaut näher dem Hebräischen liegt. Nämlich, aber unser Gott ist in den Himmeln, alles, was er in seiner Lust beschloss, das führt er vollends aus. Einfach übersetzt, wozu er Lust hat, das macht er. Den Satz muss man sich auch merken. der schließt direkt auf das Wesen unseres Gottes. Beantwortet auch formal Fragen nach Leid und Tod und so weiter, wozu er Lust hat, weil er da nicht stehen bleibt beim Tod, beim Leid. Das macht er. Und wozu hat Gott Lust, können wir noch mal fragen, wozu hat denn Gott Lust? Woran hat er eine Freude? Was will er denn? Und seht ihr, Lieben, da kommen wir an den Abgrund, den wir kleinen, armseligen Menschlein nicht begreifen können oder nicht begreifen, auch nicht begreifen wollen. Weil wir nicht den Charakter dieses Gottes haben, weil in mir nicht dieses Herz Gottes pulsiert, ja. Weil wir nicht das Wesen dieses Gottes haben. Denn ob wir es nun begreifen können oder nicht, der macht das aus. Nochmal. Purer Lust. Und die speist sich aus seiner Gottesliebe. Das ist sein Wesen. Das war jetzt kein Pflichttermin für unseren Gott, dass er seinen Sohn da ans Kreuz hing. Ach, das war auch keine göttliche Notwendigkeit. Wer könnte denn ihn zwingen wollen, unseren Gott? Der einzige Grund, warum er das macht und sagt, ich komme, ist, weil er uns hier alle liebt. Weil er dich liebt und mich liebt und jedes Geschöpf dieser Erde liebt, das je gelebt hat und lebt und leben wird. Das universale Aspekt. In einer unglaublichen, ja, gestehe ich gerne zu, und geheimnisvollen Art und Weise liebt. Ach, wenn wir das doch begreifen wollten, liebe Leute, wie gut ging es uns hier auf diesem Erdenrund. Wenn wir es so schlicht fassen könnten. Gott wurde arm um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Satz aus unserer Bibel. Und tauschte er mein gottloses Leben gegen ein neues aus ihm und das Leben aus der Ewigkeit fließt dann bis in alle Ewigkeiten auf diesem neuen Bahn, von der auch noch kurz die Rede ist, auf diesem neuen Weg gehen zu dürfen. Wir sind autorisiert. Wir haben das göttliche Permit für diesen Weg. Er gilt nur für Erlöste, heißt es hier. Doch wie kann ich das begreifen, annehmen? Wo gibt es denn das neue Leben zu sehen? So sind wir ja nun. Mal was fassen, mal was sehen mit unserem Sinn. Wie kann ich das Heil meines Gottes sehen? Wo gibt es denn was zu sehen? Jetzt wird die Antwort wieder zu banal für manchen und fast schon langweilig. Aber die Bibel sagt mir, im Wort, da kann ich sehen. Das Wort kannst du es sehen. Da kannst du es sehen im Wort. Geschwister, und an der Stelle genau, da dürfen wir nicht wackeln. An dieser Stelle beim Wort dürfen wir nicht wackeln. Bruder und Schwester, lieber Freund, mein Glaube ruht hundertprozentig allein auf dem Wort. Dass ich ab und zu auch eine wundersame Erfahrung mache, eine schöne, ja, und den einen oder anderen mit Gott seelischen Kick erlebe. Aber daran hängt's nicht. Daran hängt's nicht. Und je verrückter die Welt um uns herum wird und je mehr die Welt auf sich vertraut, desto mehr lernen Christusgläubige auf sein Wort zu vertrauen. Es ist ein Wachstumsprozess. Ja, es ist ein Prozess. Und er lügt nicht. Noch wichtig, eine Zusage. Er lügt nicht. Wer sich an sein Wort hängt, ehrt ihn damit. Habt ihr das verstanden? Mit nichts anderem kannst du also Gott mehr eine Ehre bereiten, als dass du ihn bei seinem Wort nimmst. Nicht, wir würden sagen, nichts leichter als das. Aber die Praxis sieht anders aus. Also, als dass du ihn bei seinem Wort nimmst. Punkt. Das ist ein steiler Satz, ich weiß. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch eines Menschen Kind, dass ihn etwas gereue. Wieder ein Satz aus der Bibel. Wer von ihm so geliebt sein darf, in einem ausgetauschten Leben darf, leben darf, auf dieser Bahn gehen kann, der hat Zuversicht und der hat Glück. Ja, jetzt haben wir bald die Winterzeit und da sind im Nordbereich wieder im Polarmeer besondere Schiffe unterwegs, die nennt man Eisbrecher. Und die Eisbrecher, ja, die ziehen ihre Bahnen. Und so ist es ihre Aufgabe, für die, die hinter dem Eisbrecher sind, meistens sind ja dann Geleitschiffe oder andere Handelsschiffe oder wie auch immer Versorgungsschiffe da, ist, die hinter dem Eisbrecher sind, ist ein Bild, ja, ist jetzt nicht auch Eisbrecher zu spielen. Jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss das geschehen. Gut gemeint, fromm, aber bringt nichts, denn wenn ich das als Ersatz, als kleiner Eisbrecher tun würde, meine einzige Aufgabe ist nur hinterherfahren. Einfach hinterherfahren. Bitte keine Überholmanöver. Wir müssen es besser machen. Kein Aktionismus in dem Sinne. Bitte, bitte, bitte nicht rechts oder links ausweichen, sondern wie heißt es in Jesaja 35? Schon gerade nicht, sondern schon gar nicht, sondern warten. Das sollte man auch nicht. Warten und stehen bleiben, das Gegenteil. Sondern dranbleiben. Dranbleiben, denn das ist Zukunft. Und wer diesen Eisbrecher folgt, der erfährt ihn in ganz besonderer Weise. Er ist in jeder Tagesetappe dabei. Man darf sehen, das geht, das geht, das geht, das geht natürlich an guten Tagen besonders gut, klar. Das geht, da geht sowieso. Aber das geht auch in schwierigen Tagen, wie wir im Gebet gehört haben. Das geht an, ich rede auch aus Erfahrung, es geht auch an notvollen Tagen. Es geht an, sagen wir mal, mickrigen Tagen, kleinen Tagen. Für was war eigentlich dieser Tag heute gedacht? Abend, ja, das sind die kleinen Tage. Auch an ängstlichen Tagen, es geht an mühsamen Tagen. Es geht an kranken Tagen. Es geht an Sterbenstagen, gilt das auch. Es geht. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass seine Schwiegermutter gut gerüstet ist. Auch aus ihren Gebetsgemeinschaften, aus ihren Gebeten in den Gebetsgemeinschaften war das immer klar zu hören. Es hat ein klares Ziel und zwar auch ihre Sehnsucht, schon seit längerer Zeit. Können wir zum Beispiel nehmen, seine Mutter in Christo. Das geht, das geht. Also nicht jetzt, man kann auf jeden Fall nicht wegbleiben. Nicht wegbleiben in schlechten Zeiten, sondern dranbleiben. Dranbleiben. Er darf erleben, da wo er ist, da ist keine Torheit, keine Gottseligkeit, keine Gottlosigkeit, meine ich. Und da ist auch, um nochmal bei diesem Text zu bleiben, das sind Begriffe aus Jesaja 35 gegen Ende, da ist keine Unreinheit, da ist geschenkte Gerechtigkeit und das sind auch keine Dämonen, keine Bindung. Keine Süchte mehr da, sondern da ist Freiheit. Freiheit in Christus. Amen. Ich bete noch mit uns. Guter himmlischer Vater, jeder von uns darf es erleben, dass du bittest einfach hinterher. Einfach hinterher. Einfach abkupfern. Einfach abkopieren. Wir sind deine Nachfolger. Und zwar im Gehorsam. Oh, ja, auch in der Treue. Auch da, wo es nicht passt. Im Dienst, ja klar. Den Phlegmatismus beiseite stellen. Im Bekenntnis. Um Gottes Kraft zu bitten, im Heiligen Geist, dich zu bekennen. Dies ist der Weg. Das ist der Weg für uns. Und lass ihn uns gehen. Oder auch wiedergehen, zurückkehren. Vergib, wo wir das vergaßen. Und so werden auf diesem Weg Wunder erlebt, Alltagswunder, große, kleine. Und die hat jeder in seiner Biografie. Ja, und so werden wir eines Tages auch Ankommende werden. Wir werden dann die Kommenden sein. Wir kommen dann zu dir. Ankommen bei dir, unserem großen Gott. Ankommen in deinem unvorstellbar wundersamen Wunderland der Himmel. Herrlich. Hab Dank für diese großartige Zukunft. Und wir setzen auf dich ganz. Wir setzen ganz auf dich. Und wenn wir es vergessen, erinnere uns bitte. Und spüren jetzt schon etwas von dieser Vorfreude. Vorfreude von dem Jubel. Wenn du wiederkommen wirst und zuerst zu deinen Gliedern und dann
um alles, die ganze Welt, neu zu machen. Maranatha, Herr, komme bald. Amen.